Ihr Lieben, Johannes schreibt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Soweit der Predigttext für heute aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Und ihr Lieben, dieser Text, ihr merkt, dass der hat so ein ganz zentrales Thema, ist das Thema der Liebe. Aber ich würde, bevor wir da hingucken, würde ich gerne mit euch noch mal gucken, warum schreibt Johannes das eigentlich? Was ist so die Situation? Denn Johannes schreibt seinen Brief, eigentlich, er hat drei Briefe geschrieben, erste, zweite und dritte Johannes, kann man sich ganz gut merken. Und er hat sie geschrieben an eine Gruppe von Hausgemeinden, von Hauskirchen, die sich so in und um Ephesus gegründet haben. Und das ist ganz spannend, weil schon Paulus ein paar Jahre vorher an diese Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, einen großartigen Brief, den Epheserbrief, kann man sich auch gut merken. Und in diesem Epheserbrief merkt man, dass die Gemeinde in Ephesus scheinbar eine großartige Gemeinde ist. Normalerweise macht Paulus das immer gleich, dass er erstmal in seinen Briefen ganz viel davon erzählt, wer Gott ist und was Gott für uns bedeutet. Und dann kommt er aber auch immer zu solchen Punkten, wo er sagt, ich habe ein paar Missstände von euch gehört, ich habe ein paar Dinge gehört, die nicht so gut sind. Und da möchte ich gerade mit euch drüber sprechen und euch erklären, was das heißt, aus dem Glauben an Jesus ein neues Leben in diesen Bereichen zu führen. So. Und das Spannende ist, dass diese Missstände, diesen Mangel, den gibt es im Epheserbrief eigentlich nicht. Das ist ein Brief, der ist geschrieben, der ist eigentlich voll des Lobes und voller guter Berichte und guter Inhalte. Es wird kein Mangel aufgezeigt. Das heißt, die Gemeinde scheint wirklich eine großartige Gemeinde zu sein. Und jetzt schreibt Johannes einige Jahre später an die ähnliche Gemeinderegion. Manches hat sich vielleicht verändert, vielleicht sind einige Hausgruppen dazugekommen, vielleicht sind andere weggefallen, wir wissen es nicht so genau. Aber was wir wissen, Johannes spricht in seinen drei Briefen handfeste Probleme an, vor allen Dingen ein Problem, Gemeinde verändert sich eben. Und nur weil eine Gemeinde das Gefühl hat, eine großartige Gemeinde zu sein, heißt das noch lange nicht, dass nicht morgen doch ein paar Dinge anzusprechen sind. Und so macht Johannes das. Und was spricht er an? Er spricht vor allen Dingen ein Thema an. Er sagt, es gibt einige aus der Gemeinde, die Christen, die die Gemeinde verlassen haben. Und dann sagt er auch, warum sie verlassen haben. Er sagt, sie glauben nicht mehr an Jesus. Sie glauben nicht mehr, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus in Jesus wirklich Gott Mensch geworden ist und dass wir in Jesus dem lebendigen Gott begegnen. Das ist das große Thema, das große Problem. Und das ist nicht nur das Problem, dass sie das nicht mehr glauben. Nein, sie fangen auch an, mit anderen von diesem Glauben abzubringen. Und damit zerstören sie in anderen den Glauben und sie zerstören diese Gemeinde. Und die Folge, die er benennt, ist eine mangelnde Liebe im Umgang dieser Gemeinden. Und es zeigt sich völliges Chaos in der Lebensführung. Das ist der Punkt. Wir wissen nicht genau, warum diese Menschen nicht mehr an Jesus glauben und warum sie die Gemeinde verlassen. Aber Johannes spricht in diese Situation und er hat eine Botschaft, die uns vielleicht so einen Hinweis gibt, warum das der Fall sein könnte. Denn seine große Botschaft ist, dass er erinnert, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist. Ich möchte euch das mal vorlesen, am Ende seines Briefes, die wichtigsten Dinge, so die sagen Prediger ja meistens am Ende einer Predigt. Und wenn du den ersten Johannesbrief liest, dann hast du eher das Gefühl, das ist eine bunte Predigt, als dass es wirklich ein Brief ist. Und am Ende kommt er zu folgender Aussage, 1. Johannes 5, Vers 20, 21, da sagt er nochmal, wenn ihr bis jetzt nichts verstanden habt, dann sollt ihr wenigstens folgende Gedanken mitnehmen. Also, das Wichtigste zum Schluss. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser, also ich rede jetzt von Jesus, ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht von falschen Göttern. Was Johannes sagt ist, für ihn ist es undenkbar, Gott ohne Jesus zu denken. Und er sagt, wenn du Jesus verlierst, dann jagst du letzten Endes einem Götzen hinterher. Das ist nicht der lebendige Gott, sondern der lebendige Gott hat sich in Jesus gezeigt. Nur in ihm finden wir den Gott, der sich uns in Liebe zuwendet, den einzigen, den es gibt. Und dieser Glaube, sagt er, der hat lebensverändernde Folgen. Er sagt, hat zwei große Themen in seinem Brief. Das erste Thema ist, Gott ist Licht. Das ist eine große Überschrift. Also Gott ist das Gute. Er will immer nur das Gute und das Beste. Und er sagt, deswegen soll auch unser Leben sich im Licht abspielen. Das ist heute schön nachzuvollziehen. Guck mal da oben hin. Da ist Licht. Wir sitzen alle im Licht. Ihr merkt es wahrscheinlich im Nacken. So. Und er sagt, so soll das sein. Es soll spürbar werden, dass wir das Gute leben. Wir sollen das Gute ausleben. Unser Leben soll im Licht stattfinden, weil wir Kinder des Lichts sind. So, und das zweite große Thema ist, Gott ist Liebe. Und deswegen soll unser ganzes Leben die Liebe Gottes spürbar machen für uns und für die Menschen in dieser Welt. Das soll sie widerspiegeln. Und scheinbar ist genau das Problem dieser Gemeinden, dass, deswegen spricht Johannes das an, dass das Leben der Christen nicht den Charakter und die Liebe Gottes widerspiegelt. Und vermutlich ist das der Grund für den Zerbruch dieser Gemeinden, dass Menschen auf einmal nicht mehr an Gott glauben können und sich abwenden von Gott und von seiner Gemeinde. Jetzt können wir natürlich lange darüber spekulieren, was sind die Gründe dafür, was könnte vorgefallen sein damals, dass die sich abwenden, dass der Glaube zerbrochen ist. Aber ich glaube, Spekulationen führen uns am Ende nicht weiter. Ich glaube, wir können was Klügeres machen, wir können auf uns gucken und uns mal fragen, wie ist es eigentlich bei uns? Als ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich an einige Gespräche aus den letzten Monaten und Jahren denken, die mir nochmal schmerzhaft in Erinnerung gekommen sind. Ich musste an einen Mann denken, auch aus unserer Gemeinde, der mir vor einiger Zeit gesagt hat, Olli, ich bin immer in diese Gemeinde gegangen. Diese Gemeinde gehört zu meinem Leben. Ich habe so viel Zeit in diese Gemeinde investiert, aber als ich Probleme hatte und es mir schlecht ging, da hatte ich das Gefühl, dass niemand für mich da war. So. Und man konnte die Enttäuschung in den Augen dieses Mannes sehen. Ich muss denken an eine Frau, die mir gesagt hat, Olli, ich habe immer in dieser Gemeinde gelebt. Diese Gemeinde ist wie meine Familie, sie ist meine Familie. Aber als Corona war und ich richtig Probleme hatte, da war ich einsam wie niemals zuvor. Keiner war da. Und die Einsamkeit, die war spürbar. Ich muss denken an einen jungen Mann, den ich manchmal beim Kirchencafé sehe, wenn wir so zusammenstehen und Kaffee trinken und uns Anteil geben an unserem Leben und das genießen, zusammen zu sein, der meistens irgendwie am Rand steht. Und wenn man gesagt hat, Olli, weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig interessiert sich keiner für mich. Und meine Probleme und wie es mir geht, das weiß auch keiner. Drei Begegnungen, symptomatisch für viele andere, von denen wir vielleicht gar nichts hören, aber die wegbleiben, die Liebe Gottes nicht spüren können und die Gemeinschaft mit ihm, in unserer Gemeinschaft zumindest, nicht suchen. Und ihr Lieben, das ist das, was viele Gemeinden erlebt haben in den letzten Jahren, gerade nach Corona. Die Gemeindezahlen sind drastisch an vielen Stellen nach unten gegangen, weil Menschen genau das erlebt haben. Jetzt können wir natürlich sagen, hey, lass uns ehrlich sein, da gibt es auch viele eigene Anteile. Ja? und vielleicht auch eigene Schuld. Wenn ich lange wegbleibe, dann muss ich mich nicht wundern, dass Beziehungen auch locker werden. Ja? Und dass sich keiner für mich interessiert, hat häufig damit zu tun, dass du dich vielleicht auch nicht so sehr für andere interessierst. Und ihr Lieben, all das ist richtig. Ja? Und da sind sicher Punkte drin und eigene Anteile. Da müssen wir immer auch selber hingucken. Aber als Gemeinde sollten wir etwas anderes machen. Vielleicht wäre es besser, hinzuhören, daraus zu lernen und es besser zu machen. Und ihr Lieben, ich möchte euch sagen, gerade gleich am Anfang, ich liebe diese Gemeinde. Weil obwohl es diese Geschichten auch bei uns gibt, gibt es auch die anderen Geschichten, die voll sind von Schönheit, von Interesse, von Gemeinschaft und von dem, wie Gemeinde eigentlich gedacht ist. So. Und wie Gemeinde eigentlich gedacht ist, wie das sein sollte, da spricht auch Johannes von in unserem Predigttext. Den habt ihr gerade gehört. Ich würde ihn gerne mal mit euch angucken. Denn ein Problem spricht Johannes mehr an als alles andere in seinem Briefen. Und das ist das Thema der mangelnden Liebe. Ihr habt das gehört. Ich lese nochmal den Anfang vor des Predigttextes, Vers 7 und 8. Meine Freunde, eigentlich steht hier Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Vielleicht bis hierher kurz. Lieben, was Johannes sagt, ist, dass er uns als erstes auffordert, einander zu lieben. Und zwar nicht mit so einer gefühlsduseligen Liebe, wo man sagt, das ist so, es soll sich so irgendwie ins Gefühl reinschleichen, man soll irgendwie so ein gutes Gefühl miteinander haben, so ein warmes Gefühl, was uns miteinander verbindet, sondern wenn ihr da reinguckt, dann spricht er hier von einer Liebe. Es gibt im Griechischen drei Worte für Liebe. Das, was er benutzt, ist Agapä. Ja, er spricht, und Agapä ist eine Umsetzungsliebe, eine Entscheidungsliebe, eine Liebe, die sich in Taten zeigt. Und es gibt, und wenn ihr wissen wollt, was meint er ganz genau, dann können wir einmal zurückblättern, Johannes 3, Vers 16, da gibt er eine Definition dieser Agapä-Liebe. Johannes sagt, was Liebe ist, hier geht es um Agapä, also was Agapä-Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben und daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Und jetzt bringt er ein Beispiel und sagt, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Liebe, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen, schreibt Johannes. Was heißt das? Stellt euch vor, einer eurer Geschwister aus dieser Gemeinde hat beim Auto einen Totalschaden. Ja, soll vorkommen, vielleicht sogar unverschuldet. Getriebeschaden, Motorschaden, keine Ahnung. Und dir fällt auf einmal auf, dass du eigentlich alle Wege im Dorf zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen könntest. Würde dir sogar gut tun. So. Wärst du bereit, dein Auto diesem Menschen vielleicht zu schenken, der sagt, von dem du weißt, dass er, um zur Arbeit zu kommen, um die nötigsten Dinge zu erledigen, auf dem Auto angewiesen ist? Ein Beispiel. Oder jemand aus der Gemeinde verliert seine Wohnung, wird gekündigt, Eigenbedarf. So. Vielleicht vierköpfige Familie. Würdest du sagen, wo ist das Problem? Zieh bei mir ein, solange du willst. Würdest du das sagen? Oder würdest du jemanden aus der Gemeinde, der sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich meine Schulden abzahlen soll, sagen, ach, lass mir mal gucken, was ich so auf dem Konto habe. Ach, das passt, komm, ich bezahl's für dich. Würden wir das tun? Vielleicht kennst du jemanden aus der Gemeinde, wo du das Gefühl hast, das ist so eine Person, die immer wieder einsam ist. Jemand, der keine Freunde hat. Und vielleicht hat das einen Grund. Ja, vielleicht hat das auch was mit seinem Charakter zu tun. Würdest du trotzdem sagen, ich will ihm Freund sein. Ich bin für ihn da. Ich bin für sie da. Und ich treffe mich regelmäßig mit dieser Person weil sie einen Freund braucht. Ihr Lieben, darüber reden wir. Wir reden nicht über Liebe, die sich irgendwie in schönen Worten irgendwie und schönen Reden erweist, sondern die sich in der Tat als glaubhaft erweist. Das ist das, worüber Johannes redet. Eine Liebe, die einen Unterschied macht, und zwar im Leben des anderen. Nicht in deinem Leben, wo du was davon hast, sondern wo andere was davon haben. Und Johannes sagt, diese Liebe, die kannst du nicht machen. Diese Liebe geht hinaus über unsere Entscheidungsmöglichkeiten oft, und vor allen Dingen, weil sie hinausgeht über das, was uns gut tut. Es ist wirklich eine Liebe, die auf den anderen guckt. Die kannst du nicht machen. Diese Liebe kann dir nur von Gott geschenkt werden, sagt Johannes, denn sie hat ihren Ursprung in Gott. Und wenn du Gott kennst und mit ihm lebst, das ist das, was er mit kennen meint, wenn er ein Teil von deinem Leben ist, dann wirst du merken, wie er dich von innen her nach und nach verändert und diese Liebe auf einmal möglich wird. Schrittweise mehr und mehr. Wie Gottes Liebe dich prägt, dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln und auf einmal solch eine Liebe spürbar wird. Und dann sagt er einen recht schmerzhaften Satz, er sagt, wer nicht liebt, und da steht Agapä, ja, also wer nicht Agapät, diese Agapä-Liebe hat, der hat Gott nicht erkannt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Agapä, Gott ist Liebe. Der Punkt ist der, dass er sagt, wir haben nicht begriffen oder wir haben vergessen, wer Gott ist, wenn wir diese Liebe nicht leben. Oder wir haben vergessen, was Gott getan hat, wenn wir diese Liebe nicht leben. Denn Gott hat seinen Charakter und sein Wesen sichtbar gemacht. Das ist das, was er dann sagt. Die nächsten Verse. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Johannes sagt, erinnert euch an Gottes Charakter und Gottes Liebe, sein Wesen. Was er getan hat, ist sichtbar geworden in Jesus. Paulus sagt das auch. In Kolosser 1, Vers 15 sagt er, dass der unsichtbare Gott in Jesus sichtbar geworden ist. Denn was hat Gott getan? Er ist Mensch geworden. Er hat gelebt auf dieser Welt. Er hat zwischen Menschen gelebt. Und am Ende hat er sein Leben hingegeben für dich und für mich, um uns zu retten und alle Welt. Und ich möchte dich bitten heute, mach dir mal bewusst, was das heißt. Vielleicht, ich weiß nicht, wie häufig du schon hier warst, wie häufig du in Gottesdienste gehst und wie häufig du diese Botschaft von Jesus hörst oder diesen Gedanken, dass Gott nur in Jesus wirklich sichtbar geworden ist und dass wir seinen Charakter in Jesus erkennen können. Mach dir bewusst, was dieser Satz bedeutet, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Stell dir das vor, Gott, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, das ganze Universum, Planeten, Galaxien, alles, der unendliche Macht hat, nicht gebunden an Zeit und Raum, dass der die Entscheidung trifft, seinen Thron zu verlassen, sich klein zu machen, alle Macht loszulassen und Mensch zu werden. Klein und schwach, nicht auf einmal gebunden an Zeit und Raum, an einen ganz konkreten Ort und ein Leben. Er wird gestillt, er wird gewickelt, er wird erzogen von menschlichen Eltern. Und am Ende wird er verachtet, verspottet, verfolgt, geschlagen. Und zum Schluss stirbt er einen schmerzhaften Tod am Kreuz, schmachvoll. Hängt er da, entblößt, für alles sichtbar, am Kreuz und stirbt. Und er zahlt den Preis für alle Schuld dieser Welt und nimmt das Gericht Gottes über alle Trennung, alle Sünde auf sich selbst. Alles, alles für dich und für diese Welt, um uns zu retten und seine Liebe zu zeigen. Das ist die Geschichte. Gott hat alles für dich gegeben und er hat nichts zurückbehalten. Daran erinnert Johannes und er fragt, für wen würdest du das tun? Für wen wärst du bereit, das zu tun, alles zu geben? Dein Wohlstand, deine Gesundheit, dein Besitz, dein Leben. Johannes sagt, das, ihr Lieben, ist Agapä-Liebe. Das ist das, was Gott getan hat. Und er sagt, genau so sollen wir einander lieben, auch wenn wir uns das kaum vorstellen können. Er sagt das direkt in den nächsten Versen, Vers 11 und 12. Meine Freunde, eigentlich steht hier wieder Geliebte. Geliebte, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Das ist der Punkt. Johannes sagt, wenn wir so miteinander umgehen, wenn wir uns so lieben und so leben, dann hat das unglaubliche Auswirkungen. Denn der unsichtbare Gott wird in unserem Umgang, in unserer Liebe plötzlich sichtbar. Und ihr Lieben, Johannes schreibt das an einer Stelle, ich sage hier nichts Neues. Ich erzähle euch nichts Neues. Denn Jesus hat all das gesagt. In Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Und jetzt ganz aufmerksam. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Mit dieser Hingabeliebe. Und dann fährt er fort und sagt, an eurer Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. So. Vielleicht versteht ihr jetzt ein bisschen mehr, warum unsere Liebe zueinander und unser Glaube an Jesus so untrennbar miteinander verbunden sind. Und warum wir auf keinen Fall zulassen dürfen, dass Geschwister einsam sind. Dass Geschwister mit ihrer Not und ihren Problemen alleine gelassen sind. Und dass sie das Gefühl bekommen, dass wir uns nicht für sie interessieren. Denn Johannes sagt, erinnert daran, wenn sie das Gefühl kriegen, dass wir uns nicht für sie interessieren, werden sie dazu kommen, dass sie das Gefühl haben, dass auch Gott sich nicht für sie interessiert. Und Gemeinde wird zerbrechen. Ihr Glaube wird zerstört und Gemeinde wird zerbrechen. Ihr Lieben, wir müssen füreinander da sein. Und das sage ich hier ganz bewusst auch in diesem schicken schwarzen Kleidchen. Das gilt nicht nur für Pastoren und Diakone. Wenn ihr denkt, es wäre die Aufgabe von Pastoren und Diakonen, für alle Gemeindeglieder da zu sein, habt ihr nicht verstanden, wie Gemeinde funktioniert, dann glaubt ihr eine Lüge. Eine gesellschaftliche Lüge und eine institutionelle Lüge. Ihr Lieben, wir sind gemeinsam Gemeinde. Paulus spricht das immer wieder deutlich aus. Wir sind gemeinsam Leib Christi. Die Not des einen soll die Not von uns allen sein. Die Freude von einem soll die Freude von uns allen sein. Wir sind Familie Gottes und in der Familie sind alle füreinander da. Johannes erinnert uns, dass der Glaube an Jesus einen Unterschied macht in unserem Leben und im Leben unserer Geschwister. Und dass es eine logische Konsequenz ist. Vielleicht merkt ihr das. Er beginnt immer bei dem Wesen Gottes und sagt, das Wesen Gottes zeigt sich in seinem Handeln. Und es verändert dich und es verändert dein Handeln. Nehmen wir mal Beispiele aus dem Text, den er benutzt. Er sagt, Gott ist Liebe. Was wird Gott tun, wenn er Liebe ist? Danke. Zumindest einer versteht es. Es geht hier nicht um rhetorische Fragen. Ja? Ihr dürft mitmachen. Ja? Wenn das nicht klappt, hole ich euch gerne nach vorne. Ist kein Ding. Also, auf einmal sind sie aufmerksam. Okay, Gott ist Liebe. Das heißt, wenn er Liebe ist, dann wird er lieben. Wenn er dich liebt, zu was macht dich das? Was bist du dann? Danke. Du bist geliebt. Das ist der Punkt, warum Johannes in seinem Brief ständig die Gemeinde als Geliebte anspricht. Und wenn du geliebt bist, dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Wenn du beginnst, das zu fühlen, dann wirst du auf der einen Seite anfangen, Gott zu lieben. Aber Johannes sagt, das Entscheidende ist nicht nur, dass du Gott liebst, sondern es gehört was Zweites dazu, dass du anfängst, auch deine Mitmenschen, deine Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Ein anderes Beispiel. Wenn Gott Vater ist, dann macht er uns zu seinen Kindern. Das heißt, wir sind Kinder. Das ist das, was er in seinem Evangelium schreibt, Johannes 1, Vers 12. Allen, die an Jesus glauben, gibt er das Recht Gottes, Kinder zu werden. So, das ist das, was Gott aus uns macht. Und wenn wir Kinder sind, dann beginnen wir gemeinsam als Familie zu leben. Das ist der logische Gedanke, den Johannes verfolgt. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das nochmal am Ende mit so einem plastischen Beispiel nahebringen? Und da habe ich euch was mitgebracht. Und die Technik läuft da schon brav hin und her. Und ihr dürft mal hören, was ich euch mitgebracht habe. Kennt ihr das? Ja? Bad Segeberg. 2023. Genießen wir es noch einen Augenblick. Okay. Wir lassen es im Hintergrund so ein bisschen laufen, wenn es euch nicht stört. Meine Schwiegereltern haben vor ein paar Jahren eine ganz coole Tradition eingeführt in unserer Familie. Sie laden ihre Kinderfamilien, also die Familie ihres Sohnes und ihrer Tochter, die Tochter ist zufällig meine Frau, deswegen darf ich Anteil daran haben, ja, und Enkelkinder, die laden sie ein, einmal im Jahr nach Bad Segeberg zu den Karl-May-Festspielen. Und da hört man auch immer diese Melodie, ja, das ist so die Winnetou-Melodie. Und dieses Jahr lief da folgende Geschichte, ist immer eine andere Geschichte, vielleicht diejenigen, die von euch da waren, die kennen das vielleicht, diesen Kalkbruch, diesen Berg, den man da sieht, diesen Steinbruch, das ist ja die Kulisse für das Ganze, unten am Fuße dieses Steinbruchs, da ist dann das, ist dann die, ja, das, die, die Bühne quasi aufgebaut, ein Riesenbereich, wo dann Häuser gebaut werden und so. Und dann ist davor wie so ein Amphitheater, sind da die Ränge aufgebaut. Und unten läuft immer eine Geschichte, in diesem Jahr Winnetou 1, Blutsbrüder. Danke, genau. Und in dieser Geschichte geht es darum, das ist vielleicht die Geschichte, die die meisten von uns noch so kennen, das ist die Geschichte zwischen Winnetou und Old Shatterhand, wie sie sich kennenlernen. Das Greenhorn aus dem Westen und dieser Indianer-Häuptlingssohn, der dann später selber Häuptling wird. Eine großartige Geschichte, die viele Menschen, hunderte Menschen immer wieder inspiriert, die diese Bücher lesen, die die Filme gucken, die aber sogar zu Tausenden dann nach Bad Segeberg pilgern, um sich die Geschichten anzugucken. Und das Spannende in dieser Geschichte ist tatsächlich, dass Winnetou und Old Shatterhand, die lernen sich kennen. Man erfährt auch von dem Konflikt zwischen den beiden. An einer Stelle kämpfen sie wirklich ums Überleben gegeneinander. Eigentlich soll einer den anderen am Ende umbringen, aber es gelingt Old Shatterhand irgendwie, das Vertrauen von Winnetou zu gewinnen. Und am Ende kommt es dazu, dass sie dann Blutsbruderschaft miteinander feiern. Und dann stehen sie unten in diesem Bereich, genau in der Mitte. Man hört wieder die Musik. Und dann sieht man Winnetou und Old Shatterhand sich gegenüberstehen. Hinter den beiden steht der Vater von Winnetou, Inchuchuna, glaube ich. Darf mal jemand, der das weiß, nicken oder Kopfschütteln? Ja, okay, danke. Ich bin ja so fit auch nicht, ja. Und dann machen die ein paar salbungsvolle Worte. Winnetou nimmt ein Messer, schneidet sich einmal hier so übers Handgelenk, wo ich so dachte, oh, das könnte eine ganz kurze Blutsbrüderschaft werden. Hätte ich vielleicht einen anderen Ort bevorzugt, also nicht nachmachen. Ja. Wer es nachgemacht hat, ist dann Old Shatterhand, der macht das auch. Dann geben die einander die Hand, also aber nicht so, ne, sondern so, damit das Blut sich dann an den Wunden mischen kann. Und dann stehen die so einander gegenüber, halten die Hände, gucken sich tief in die Augen. Genau das passiert dann. Die Musik wird lauter. Dahinter steht Inchuchuna, der große alte Indianer-Häuptling. Und dann sagt er ein paar salbungsvolle Worte. Und er sagt sowas wie, die Gedanken des einen sollen die Gedanken des anderen sein. Die Wünsche des einen sollen die Wünsche des anderen sein. Die Ziele des einen sollen die Ziele des anderen sein. Ihr sollt wie Brüder sein. Eine Einheit. Und ich gucke da runter und denke mir, das ist ja krass. Ich kriege sofort eine Gänsehaut. Warum? Weil ich an Paulus denken muss. Was er über die Gemeinde schreibt. Er sagt, ihr seid eine Gemeinde, eine Taufe, ein Geist, so ein Gott und Vater. So. Vergesst nicht das Band der Liebe, das euch verbindet. Ihr seid eine Einheit. Wie oft lesen wir das in seinen in seinen Briefen über die Gemeinde. So, ihr seid eine Einheit. So, und dann ist die Gänsehaut auch ganz schnell wieder verfallen, weil als ich die beiden Jungs dann da angeguckt habe und die ganze Szene, habe ich so gedacht, fehlt eigentlich nur noch, dass Inchu Chuna so die Hände der beiden nimmt und sagt, und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also das war von der ganzen Szene aufgebaut wie eine Hochzeit. So. Aber da merkt man, wie viel da so drin steckt an Dingen, die uns wichtig sind in dieser Geschichte. Die beiden sind danach, das ist das, was wir dann bei den Winnetou-Geschichten hören, dass sie durch dick und dünn gehen gemeinsam und in allen Herausforderungen des Lebens füreinander da sind, egal wie schwer es wird. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die viele Menschen auch heute noch inspiriert. Das sehen wir, wenn wir die Filme gucken oder wenn wir auch gucken, wie viele fahren da noch hin, um sich das anzugucken. Und die Frage ist doch, warum? Warum inspiriert diese Geschichte, die ja wirklich schon alt ist und erfunden von Winnetou und Old Shatterhand, immer noch so viele Menschen? Und ich glaube, weil es eine Sehnsucht in uns gibt, genau danach. Eine Sehnsucht nach Freundschaft, eine Sehnsucht nach unverbrüchlicher Treue, nach einer Liebe, die Bestand hat, egal wie hart es wird und egal wie groß die Herausforderungen sind. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, so eine Freundschaft, so eine Treue, so eine Liebe, so eine Einheit zu leben in all den Herausforderungen im Chaos dieser Welt? Und die Antwort von Karl May ist Blutsbrüderschaft. Das ist das, was seine Antwort ist. Er sagt, die beiden waren nicht nur Freunde, sondern sie sind Brüder, im Blut verbunden. Und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, hey, das ist nur eine erfundene Geschichte. Aber sie kann uns erinnern an eine wahre Geschichte und eine Realität in unserem Leben. Und jetzt möchte ich euch bitten, mal euch umzugucken. Wieder nicht rhetorisch, macht es mal. Guckt mal so nach vorne, nach hinten, links und rechts. Die Wahrheit, an die uns diese Geschichte erinnern kann, ist, dass wir Brüder und Schwestern sind. Sogar Blutsbrüder und Blutsschwestern. Wir sind Familie. Das ist die Realität, die vielleicht Karl May sogar als Vorbild im Kopf hat. Und wir sind nicht Blutsbrüder und Blutsschwestern durch unser Blut. Also kommt nicht auf so einen Quatsch, irgendwie Blut miteinander zu vermischen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Sondern wir sind Geschwister und wir sind Familie aufgrund des Blutes, das Jesus vergossen hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Da hat er uns zu einer Familie gemacht. Und darum geht es dem Johannes. Deswegen beginnt er in seinem Brief direkt am Anfang, die ersten Verse, als er seinen Brief schreibt, schreibt er, 1. Johannes 1, Vers 3 und 4, warum verkünden wir euch, was wir gesehen und gehört haben? Warum und alles in der Welt reden wir darüber? Warum bin ich heute hier und rede mit euch über diese Themen? Johannes gibt auch die Antwort, warum verkünden wir euch, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Dass wir dazu geschaffen sind, Familie zu sein. Familie Gottes. Alle, die an Jesus glauben, die ihn als Herrn annehmen, gibt Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein, heißt es in Johannes 1, Vers 12. Und wenn das stimmt, und Johannes spricht immer wieder die Gemeinde in seinem Brief an als Kinder, um uns daran näher zu erinnern, dass wir Familie sind. Wenn das stimmt, dass Gott dein Vater ist und wenn Gott mein Vater ist, was sind wir dann? Du hast Gott zum Vater und ich habe Gott zum Vater. Was bedeutet das für uns? Was sind wir? Geschwister. Das ist eine logische Konsequenz. Wir sind Geschwister. Und vielleicht wisst ihr, in Familie ist genau so gedacht, dass wir füreinander da sind, egal was es kostet. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum Johannes sagt, dass wir verstehen müssen, wer Gott ist und was Gott getan hat, damit wir beginnen so zu leben, dass seine Liebe spürbar wird. Ihr Lieben, guckt euch nochmal um zum Schluss. Ihr seid Familie. Vielleicht sitzen hier Gesichter, die du noch nie gesehen hast. aber es sind Gesichter, die Gott dazu auserwählt hat, Familie zu sein. Vielleicht wissen sie es noch gar nicht. Aber dazu ruft Gott dich und sehnt Gott sich, dass du sein Kind bist, Teil seiner Familie. Und ihr Lieben, ich möchte euch bitten und echt auffordern, so wie Johannes das macht, lasst uns das nicht vergessen, sondern lasst uns aus dieser Wahrheit leben und so Gottes Liebe füreinander und für diese Welt spürbar machen. Eine Frage, die du gerne mitnehmen kannst nach Hause. Welchen Unterschied würde es machen, und zwar nicht in deinem Leben, sondern im Leben deiner Mitmenschen hier, deiner Geschwister, wenn du wirklich überzeugt wärst, dass wir Geschwister sind? Leb das. Amen.